Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Andres Feil, Filmemacher, Theaterregisseur und Autor. Herzlich willkommen im Studio, Herr Feil.
Ja, hallo, Jana Münkel.
Und ich habe schon gesehen, Sie sind gerade noch auf der Suche nach den Kopfhörern. Die brauchen Sie gleich erst später. Wir fangen nämlich erstmal an ohne was, was Sie hören müssen, sondern mit etwas, was Sie sehen müssen. Ich möchte mit etwas Tierkunde in die Sendung starten. Oh ja, Brille auf ist gut. Ich habe ein Bild mitgebracht von einem neu entdeckten Krebs. Der hat so ein, ich beschreibe es mal für die Hörerinnen und Hörer, oder vielleicht können Sie beschreiben. Was sehen Sie da?
Ja, der wirkt wie ein Humor. Wahrscheinlich ist er nicht ganz so groß und schämt sich für irgendwas, weil er ist knallrot angelaufen.
Richtig, knallrot
ist also, so wie er dann eigentlich aussieht, wenn er vielleicht eine Stunde im heißen Wasser war.
Stimmt, der hier, der ist jetzt noch in seinem natürlichen Lebensraum im Meer. Und ein Meerestierexperte aus Baden-Württemberg, wo Sie ja auch herkommen, der hat diesen Hummer oder diesen Krebs entdeckt und ihm einen Namen gegeben. Und zwar heißt dieser Krebs jetzt Chirax wagenknechtae, weil der Forscher so ein Fan ist von der linken Politikerin Sarah Wagenknecht.
Ich weiß nicht, ob sie sich da wirklich so geschmeichelt fühlt. Ja, also der Krebs hat ja scharfe Zangen, das passt vielleicht, aber ansonsten ist sie, glaube ich, weiß ich nicht, ist der Krebs vielleicht dann doch ein bisschen intelligenter als sie.
Was halten Sie denn grundsätzlich davon, Tiere nach Politikerinnen, Politikern zu benennen? Man könnte auch sagen, ja, durchsetzungsstark, willensstark, passt zu so einem Krebs mit Scheren.
Ja, also ich bin ja immer nicht für Vergleiche, sondern für die Differenz, und Vergleiche reduzieren immer auf beide Seiten. Und jetzt kann man darüber streiten, ob Sarah Wagenknecht reduziert wird oder der Krebs. Aber ich plädiere jetzt erstmal für den Krebs.
Andres Feil mit einer klaren Aussage hier zu Beginn unserer Sendung im Deutschlandfunk Kultur. Und wir sind natürlich keine reine Zoosendung, sondern wir sortieren gemeinsam das, was heute auch politisch wichtig ist. Schön, dass Sie dabei sind. Benjamin Netanyahu ist mit seiner Likud-Partei stärkste Kraft geworden bei den Wahlen in Israel. Und er kann mit einer Mehrheit rechnen, gemeinsam mit seinen ultrarechten Bündnispartnern. Das ist der Stand nach mehr als 60% ausgezählter Stimmen. Und Netanyahu hat auch schon eine Rede gehalten und hat gesagt, dass er eine nationalistische Regierung etablieren möchte, die sich um alle Israelis ohne Ausnahmen kümmere.
Das Volk wünscht sich einen anderen Weg. Es will Sicherheit, die Senkung der hohen Lebenshaltungskosten. Es wünscht sich Stärke, keinen gesenkten Kopf, sondern eine aufrechte Haltung. Und wisst ihr, was sich das Volk noch wünscht? Es wünscht sich den Nationalstolz zurück, der ihm genommen wurde.
Den Nationalstolz zurückwünschen, der ihm genommen wurde. Andres Feil ist mein Gast, Filmemacher, Autor und Theaterregisseur. Herr Feil, wie reagieren Sie auf diese Aussagen?
Ja, also ich würde das eigentlich ergänzen wollen, wenn er sagt, er kümmert sich um das ganze Volk. Er will sich ja in erster Linie erstmal um sich selbst kümmern. Es gibt ja noch diverse Anklagen, Verfahren gegen ihn wegen Vorteilsnahme, Bestechung. Und einer der konkreten Maßnahmen, und das erinnert sehr an Trump, er möchte die Richterernennung an sich ziehen. Also in Israel geht das noch nicht. Und er möchte ein Gesetz auf den Weg bringen, nämlich die Ermächtigung des Parlaments, bei Urteilen des Oberen Gerichtshofs dann möglicherweise das zu überstimmen durch eine Mehrheit. Und das wäre, wenn es tatsächlich so umgesetzt wird, ein Anschlag auf die Demokratie, ein Anschlag auf die Gewaltenteilung. In dem Sinne wäre dann der Regierungswechsel ein Systemwechsel. Und das wäre tatsächlich nicht nur bedrohlich, sondern das wäre existenziell für Israel.
Sie können das jetzt so klar benennen. Das heißt, eigentlich jede Wählerin, jeder Wähler, der Netanyahu jetzt gewählt hat, hätte das auch wissen können. Netanyahu war ja auch schon mal Ministerpräsident in den 90ern, zuletzt von 2009 bis 2021. Und er steht auch noch dazu wegen Korruption vor Gericht. Warum wählen die Menschen dann jemanden, von dem diese Dinge bekannt sind?
Also in den Gesprächen, die ich immer wieder, wenn ich in Israel bin oder auch mit israelischen Freunden, die ich führe, ist es ja eine ganz wesentliche Verschiebung bei den jungen Wählern, ja, die eben sehr bewusst den rechten Block wählen, zum Teil auch rechtsextremistische Parteien, also die von Ben-Gvir. Und warum tun sie das? Einer der Gründe ist, dass sie diese kurze Hoffnungsära, also 94 bis 95, 96, in dem der Friedensvertrag von Oslo verhandelt wurde. Und da war ja eigentlich die Zwei-Staaten-Lösung schon zum Greifen nahe. Dann ist Yitzhak Rabin ermordet worden durch einen Rechtsextremisten und dann kam die zweite Intifada Anfang der 2000er Jahre mit extrem vielen Toten auf israelischer Seite. Und in diese Zeit sind diese heutigen jungen Wähler reingeboren. Das heißt, sie haben diese Phase von Hoffnung nie erlebt. Sie haben eigentlich nur einen sehr unbefriedigten Status quo mitbekommen und resignieren und greifen reflexhaft auf diese Position. Ja, die starken Israelis, die sich nichts gefallen lassen, Zwei-Staaten-Lösung ist Illusion. Und dazu kommt, und ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass es früher ja sehr viel mehr Austausch und Kontakte gab zwischen Israelis und Palästinensern. Und die Mauer, die gebaut worden im wahrsten Sinne des Wortes, ist sie auch eine Mauer der Begegnung. Das heißt, wenn ich Palästinenser nicht kenne, wenn ich deren Perspektive nicht erkenne und teilen kann oder zumindest im empathischen Sinne begreife, was sie antreibt und warum diese Wunde einfach nicht heilen will, dann greife ich eben reflexhaft zur Abwehr und sage, Stärke und letztendlich die Gewehre müssen sprechen.
Das heißt, wenn ich Ihnen zuhöre, klingt das schon so, als wenn sich eben auch der Konflikt zu den Palästinensern wirklich weiter festigen wird, auch durch eine Generation, die nachwächst, die es vielleicht nicht anders kennt. Wie kann man da denn als Gesellschaft auch was entgegensetzen? Ich meine, es war ja vorher auch der Versuch da. Es gab ja jetzt eine Koalition, die eben genau sich gegen Netanyahu gestellt hatte. Leider war die aus so vielen Parteien zusammengesetzt, dass da keine Stabilität möglich war und dass es eben dann wieder Neuwahlen gab. Eben die fünften in weniger als 4 Jahren. Was kann aber eine solche Gesellschaft tun, um der jungen Generation vielleicht auch eine andere Hoffnung zu geben?
Also es wird erstmal sozusagen eine gegenläufige Bewegung geben, weil es wird eskalieren von Seiten der Palästinenser, da bin ich sehr sicher. Also wir werden eine weitere Intifada erleben in den nächsten Jahren. Da wird erstmal mit sehr viel Härte reagiert werden. Das heißt eben genau, der Konflikt wird erstmal unterdrückt und er wird dann trotzdem weiter eskalieren. Und dann wird irgendwann Oslo sich wiederholen. Das heißt, irgendwann wird diese Zwei-Staaten-Lösung wieder auf den Tisch kommen. Aber das kann eben noch 5 oder 8 Jahre dauern. Und erstmal müssen wir wirklich durch die Hölle durch.
Was heißt denn diese Wahl aus Ihrer Sicht für das Verhältnis von Israel zu Deutschland?
Also es wird sicher schwerer, zweifellos. Allein deshalb, weil ja eben gerade die rechtsextremistischen Parteien die Siedlungspolitik massiv nicht nur fortsetzen, sondern ausweiten wollen. Und das wird natürlich die deutsch-israelischen Belastungen, die Beziehung belasten und strapazieren, weil Deutschland bei aller Sympathie und Solidarität mit Israel, die wird ja immer sehr, sehr hoch gehängt. Aber wenn eben die Siedlungspolitik in dieser Weise expandiert, dann glaube ich, kann Deutschland nicht nur einfach sagen, weiter so.
Heute Nachmittag ist es wieder soweit. Es ist Bund-Länder-Gipfel. Da setzen sich die Länderchefinnen und Chefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz unter anderem zusammen. Es geht um viele verschiedene Themen, unter anderem um das Entlastungspaket wegen der steigenden Energiepreise. Und ich finde es ja immer interessant zu beobachten im Vorhinein, wer sich vor diesen Gipfeln wie äußert, wer was fordert. Oft sind da ja vorher auch sehr scharfe Töne zu hören. Dieses Mal habe ich das Gefühl, dass die Aussagen jetzt vorher so relativ versöhnlich klingen sogar. Also die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD, die fordert Kompromissbereitschaft von den Ländern. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU, der fordert auch schon mal vom Bund Bewegung, damit es eine Einigung geben kann. Aber niemand scheint so wirklich verbal zu eskalieren vor diesem Gipfel. Oder wie nehmen Sie das wahr, Andres Feil?
Ja, also da ist ganz klar das Ziel, jetzt das zu befrieden, dass es nicht noch mal eine weitere Sitzung geben muss. Eine wurde verschoben und das ist ja durchaus sinnvoll, weil es geht darum, in Deutschland einen heißen Herbst zu verhindern, also zu deeskalieren mit unendlich viel Geld. Und man müsste natürlich jetzt noch mal genauer hinschauen, ist dieses Geld wirklich immer so gut eingesetzt? Müssten nicht andere Schwerpunkte gesetzt werden? Da können wir im Einzelnen vielleicht nachher auch noch mal drauf schauen. Aber von daher geht es erstmal um Deeskalation, um eine ja, Verhinderung von Unruhe, von Beunruhigung, die ja in weiten Teilen der Bevölkerung schon massiv ist. Also wir leben in einer Zeit größter Verunsicherung und das soll nicht noch verstärkt werden.
Und wir möchten mal draufschauen, worüber da eigentlich heute alles gesprochen wird, was da auf der Tagesordnung steht, neben den genannten Themen. Das ist nämlich ein ziemlich großer Blumenstrauß. Und dazu haben wir unseren Hauptstadtkorrespondenten Johannes Kuhn zugeschaltet. Herr Kuhn, helfen Sie uns mal beim Ordnen. Was wird da alles besprochen?
Herr Feil hat es schon gesagt, Geld, das eine G. Das zweite G ist eher das Grundsätzliche. Grundsätzlich wird es bei dieser Frage der Energiehilfen. Gaspreisbremse. Die Länder wollen, dass das schon ab 1. Januar gilt. Der Bund wollte es erst im März. Die Länder sagen auch, das kann man niemandem erzählen, dass es eine Abschlagszahlung übernommen wird im Dezember und dann ein paar Monate lang nichts passiert. Kompromiss könnte jetzt sein, rückwirkend 1. Februar. So strebt zumindest das Kanzleramt an. Da gibt es noch so Fragen wie, was machen wir mit denen, die da durchfallen durchs Raster? Soll es einen Härtefall vorgeben? 12 Milliarden. Zum Beispiel wichtiges Thema für Länder und Kommunen, die Krankenhäuser, die können ja keine Energie oder Gas sparen. Aber einige Länder hätten zum Beispiel auch, dass man da Zuschüsse für Besitzer von Ölheizungen oder Holzpelletöfen mit reinpackt. Also da geht es nochmal so ein bisschen darum, wie wird denn das Geld, was noch so ein bisschen zur freien Verfügung ist, verteilt. Ansonsten geht es tatsächlich Geld, wie viel nimmt der Bund den Ländern ab, zum Beispiel bei der Wohngeldreform, die kommen soll, oder beim ÖPNV. Da geht es ja nicht nur um die Kofinanzierung des Deutschland-Tickets, wie dieses 49-Euro-Ticket heißen soll, sondern grundsätzlich um mehr Geld. Ja, und auch die Unterbringung von Geflüchteten ist ein Thema. Die ist nämlich deutlich teurer geworden, sagen die Länder, als man erwartet hatte. Und das wird ja auch nicht weniger nächstes Jahr.
Ja, interessant ist ja auch noch, gerade die Kommission hat ja vorgeschlagen, zumindest eine Voraussetzung zu schaffen für eine Obergrenze jetzt bei der Gaspreisbremse. Also praktisch gedacht oder gesprochen, wenn ein Villenbesitzer mit Pool, dass der ebenfalls 80% seines Gaskontingents dann mit einem verbilligten Tarif bezahlen kann, ist das noch gerecht? Also die Frage ist ja, wird das eingeführt? Und interessant ist, Sie haben es ja gerade erwähnt und das will ich ja nochmal ergänzen, es wird ja viel über das verbilligte Bahnticket, 49-Euro-Ticket gesprochen. Und das eine ist nicht sinnvoll, ohne das andere, nämlich die Regionalisierungsmittel für die Bahn deutlich zu erhöhen. Wir erleben es ja, wir haben es ja im Sommer gesehen, wenn immer mehr Menschen Bahn fahren, die Züge aber dann überfüllt sind, dann schreckt es ja viele Menschen auch wieder ab, vom Auto auf den Nahverkehr zu wechseln. Und da braucht es Geld. Wir sehen es in Brandenburg, dass beispielsweise hier eine Bahnlinie stillgelegt wird. Das in einer Zeit, wo es eigentlich darum geht, den öffentlichen Nahverkehr zu stärken, wird eine Bahnlinie stillgelegt. Warum? Weil angeblich die Regionalisierungsmittel zu gering ausgefallen sind. Dagegen zu steuern, das 49-Euro-Ticket einzuführen und gleichzeitig eben tatsächlich Bahnlinien auszubauen, den Takt zu verstärken und so weiter. Das ist alles möglich und nötig und dafür muss mehr Geld fließen vom Bund.
Und das könnte tatsächlich das Thema sein, wo es am meisten Redebedarf gibt, weil Sie haben es gesagt, es geht bei dem 49-Euro-Ticket ist man sich relativ einig, aber man sagt eben unter Vorbehalt auf Länderseite, dass wir eben diese Regionalisierungsmittel mehr bekommen. Da hat der Bund jetzt gesagt, es gibt 1 Milliarde mehr und das steigt ein bisschen dynamischer an in den nächsten Jahren. Die Länder sagen, ja, da brauchen wir aber noch 1,5 Milliarden obendrauf, weil das eben alles so teuer geworden ist. Und wir wollen ja den ÖPNV tatsächlich aufbauen und die Linien zumachen. Tatsächlich ist ja der Verkehrssektor in der Klimapolitik am weitesten hinten dran. Also damit kann man auch sozusagen argumentieren. Der Bund sagt, naja, die wollen wieder Geld und dann fließt es gar nicht so in den ÖPNV, sondern sonst wohin. Und das Finanzministerium sagt zum Beispiel, naja, die Energiekosten gehen hoch, das stimmt schon, aber wir haben ja zum Beispiel auch eine Strompreisbremse, von der natürlich dann auch die S-Bahn und die Regionalbahn profitiert sozusagen. Also da geht es tatsächlich, da hat man sich so ein bisschen verhakt, auch weil es um so Grundsatzfragen geht, weil die Bundesregierung, Verkehrsminister Volker Wissing, ja eigentlich so eine Grundsatzreform auch haben wollte im Sinne von, wie machen wir das Ganze auch effizienter.
Ja, und haben muss, nur ganz kurz das als Ergänzung noch, haben muss bei Wissing, ich meine, der steht ja massiv unter Druck, weil Sie haben es erwähnt, die CO2-Emissionen im Verkehrssektor eben deutlich nachhinken. Da ist extremer Handlungsbedarf und er macht da so ein bisschen Symptomkuriererei, er weigert sich, das Tempolimit einzuführen, engagiert sich für Ladesäulen. Aber genau eben jetzt der Schwerpunkt Regionalisierungsmittel könnte ein Weg sein, eben tatsächlich da mehr zu erreichen. Und ich hoffe, dass genau dieser Hebel dann auch angesetzt wird und die Länder sich da durchsetzen.
Ich merke auch gerade, ich habe ja das Thema anmoderiert mit dieser Beobachtung, dass ich im Vorhinein das Gefühl hatte, da ist eigentlich gar nicht so viel Konfliktpotenzial, zumindest tun alle so. Wenn wir genauer hingucken, merken wir, okay, da gibt es doch Punkte, da verhaken sich möglicherweise doch die Diskussionen heute noch. Trotzdem würde ich noch mal gerne den globalen Blick auf dieses Bund-Länder-Treffen wagen. Diese Bund-Länder-Treffen, die sind ja sehr bekannt, auch aus Anfangszeiten der Pandemie. Da hatten die nicht so einen guten Ruf. Da wurde danach oft mit viel Häme, mit viel Uneinigkeit berichtet, dass da jetzt gar nicht so viel rausgekommen ist. Das klingt jetzt aber trotzdem auch bei den Uneinigkeiten, die jetzt noch ausgeräumt werden müssen, schon, finde ich, nach einem Treffen, was gut vorbereitet ist, wo die Punkte klar sind, die diskutiert werden, und nach einem doch produktiven Treffen. Also hat sich dieses Bund-Länder-Treffen da zu einem doch ganz guten Arbeitstreffen gemausert, Herr Feil?
Ja, hat sich es unbedingt. Also es ist im Prinzip eine Vorwegnahme der Ausschüsse der Länder, die dann, wenn ein Gesetzesvorhaben nicht durchkommt oder wenn es kritisch wird, dann müssen ja die Länder mit abstimmen. Das heißt, es gibt den Vermittlungsausschuss und das ist manchmal sehr zäh. Und all das, was jetzt hier verhandelt wird, nimmt ja viel von Konfliktpotenzial aus dem Vermittlungsausschuss, der dann danach im Anschluss dann tätig werden müsste, raus. Und es soll schneller gehen. Es soll jetzt, glaube ich, da haben die Länder ja auch ein Interesse, dass es geräuschloser geht und tatsächlich schnell Taten erfolgen. Ich habe ja vorher erwähnt, eben kein heißer Herbst, kein heißer Winter, der wird eh kalt genug und von daher eben Konfliktpotenzial rausnehmen, deeskalieren.
Die Geflüchteten aus der Ukraine, die müssen untergebracht werden. Außerdem kommen auch wieder mehr Geflüchtete über die Balkanroute nach Deutschland. Und auch darum, das war auch gerade schon Thema, wird es heute beim Bund-Länder-Gipfel gehen. Und das war eben auch einiges der Themen, die schon seit einigen Wochen immer wieder für Unmut gesorgt haben. Die Länder und Kommunen sagen, dass sie sich vom Bund nicht genug unterstützt fühlen. Und ich würde gerne mit einem konkreten Beispiel einsteigen. Der Thüringer Landrat Werner Henning, der wollte eine Halle anmieten, damit Geflüchtete da unterkommen können. Und hat es dann doch nicht gemacht.
Wir haben die Halle nicht in Betrieb genommen, weil wir die Befürchtung hatten, es eskaliert uns. Die Gefahr ist hochgekommen, weil uns das Land allein lässt. Ich erwarte von dem Land, dass das Land selbst ein Generalmanagement zur Unterbringung von Flüchtlingen übernimmt und uns mitwirken lässt.
Ja, das hat er im ZDF gesagt. Diese Aufforderung geht jetzt also erstmal ans Land Thüringen. Und da können wir ja schon sehen, da sind ganz viele Ebenen verbunden bei diesem Thema. Also die Kommunen fordern es vom Land, das Land fordert das Geld vom Bund. Kommen wir mit diesen gegenseitigen Anfragen, oft auch Schuldzuweisungen weiter, Andres Feil?
Also erstmal muss man ganz objektiv ja sagen, das Problem existiert. Es kommen immer mehr Geflüchtete, gerade aus der Ukraine. Und es werden, wenn das jetzt weitergeht, dass montags immer die russischen Raketen einschlagen in den Kraftwerken, dann werden wir sicher noch viel mehr Flüchtlinge bekommen. Und das ist auch Vorsatz. Das ist ja Vorsatz auch der russischen Politik, dass diese Unzufriedenheit genährt wird und dass deshalb der Druck irgendwann so stark wird, dass dann gesagt wird, Germany first. Wir mauern uns jetzt hier ein und wir ziehen uns zurück. Also da ist ein Plan dahinter. Und umso wichtiger ist es jetzt, ganz praktisch zu überlegen, nicht nur Geld, also was ja gefordert wird von den Kommunen, sondern auch praktische Hilfe. Also es geht ja darum, Schulen. Ja, Schulen müssen erweitert werden, weil immer mehr Willkommensklassen dann eingerichtet werden sollen und auch müssen. Es braucht eine Art von Integration, Kindergärten, Infrastruktur im weitesten Sinne. Das kostet Geld, aber wir brauchen das, um diese Unzufriedenheit in der Bevölkerung aufzufangen, was ich auch nachvollziehbar finde, wenn eben zum Beispiel Jugendliche, die schon in den Pandemiezeiten vom Sportunterricht ausgeschlossen wurden und jetzt wollen sie wieder über die Vereine da in die Turnhallen rein und dann werden die belegt, dass das eine Unzufriedenheit produziert und dass dieses Solidaritätsprinzip irgendwann sich erschöpft, ist nachvollziehbar und umso wichtiger ist es jetzt im Ansatz tatsächlich diese Unzufriedenheit auch mal wieder mit sehr viel Geld und Engagement von den Ländern und vom Bund den Kommunen da unter die Arme zu greifen.
Wenn ich auf diese Debatte schaue, da habe ich das Gefühl, dass die oft in einem Raum stattfindet, der ganz, ganz schwer erklärbar ist, weil immer, wenn man ein Argument bringt, das von verschiedenen Seiten auch vereinnahmt werden kann. Sie haben ja gerade schon angesprochen, montags die Montagsdemonstrationen von Menschen, die sagen, hier soll eigentlich gar keiner reinkommen und wo ganz oft auch diese Neiddebatte mitschwingt. Diese Menschen, die kommen, werden versorgt und wir nicht. So, ich paraphrasiere das jetzt. Heute war in der Welt ein Interview mit dem noch Bürgermeister von Cottbus, Holger Kelch von der CDU, und der sagt ganz klar, wir können nicht mehr Menschen aufnehmen, weil wir dann auch den Menschen eben nicht mehr gerecht werden können. Das hatten Sie ja auch gerade schon angedeutet. Ich frage mich dann immer, ich hatte bei diesem Interview, als ich das gelesen habe, das Gefühl, dass er da trotzdem um jede Formulierung ringt und ganz vorsichtig formulieren muss, damit eben nicht seine Argumente dann vereinnahmt werden können. So, also hatte ich wirklich das Gefühl wie so rohe Eier. Wie können wir denn aber diese Debatte wirklich pragmatisch führen, ohne Schuldzuweisungen und trotzdem eben es schaffen zu sagen, hier diese Halle, die kann jetzt nicht zur Verfügung stehen?
Ich glaube, durch Offenheit und den Mut, auch Dissonanzen und Differenzen auszuhalten, also eben nicht durch Beschönigung oder Ignoranz der Probleme, sondern offen zu sagen, wir haben jetzt die und die Herausforderung, wir haben ein gemeinsames Ziel, also wir müssen durch diesen Winter kommen, ohne dass wir hier Volksaufstände bekommen. Das heißt, wir müssen schauen, mit welchen Mitteln schaffen wir ganz pragmatisch, um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir die Summe X, dann muss die und die Hotelkette in Beschlag genommen werden, weil die eben gerade 200 Zimmer anderweitig nicht braucht. Und kann das ja passieren. Das heißt, es ist eine Frage des Wollens und der Finanzierung. Und ich glaube, dass wir gleichzeitig auch tatsächlich diese Probleme ernst nehmen müssen, dass wir nicht einfach drüber hinweggehen können, wenn eben Menschen sagen, die Turnhalle war jetzt schon ein halbes Jahr zu Pandemiezeiten, letztes Jahr zu und jetzt ist sie wieder zu. Wir müssen versuchen, da Kompromisse zu finden und das offen auf den Tisch legen.
Inwiefern hilft denn da der Blick auch auf das Jahr 2015, wo viele Geflüchtete gekommen sind, viele aus Syrien zum Beispiel, viele junge Männer, das ist vielleicht der Unterschied auch zum Jetzt, wo wir es als Gesellschaft schon auch ganz gut geschafft haben. Also ich denke da an die Bilder an den Bahnhöfen, wo viele solidarisch auch Menschen willkommen geheißen haben.
Ich glaube, der Unterschied ist, dass wir jetzt durch die Kriegssituation und eben den Druck, den Russland eben ganz gezielt ausübt, durch den Beschuss von Kraftwerken, dass dieser Druck ein massiver ist und gleichzeitig in einer Situation hier in Deutschland eben existiert, wo viele Menschen Existenzangst haben, die Inflation. Auch wenn jetzt vieles aufgefangen wird, was die Energiepreise angeht, ist diese Angst ja massiv da. Und ich glaube, dass die Angst eben der Nährboden ist für eine gewisse Unberechenbarkeit, dass es an den Rändern aufbricht. Und ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung. Also, dass wir nicht nur über Phänomene sprechen, wie dieses oder jenes finanziert werden kann, sondern dass wir eigentlich immer wieder vordringen müssen, nicht über Meinungen zu streiten, sondern über die Ängste, die Menschen darunter antreiben. Und das ist, das, glaube ich, das eigentlich Schwierige, weil die Meinungen verhaken sich und die zementieren sich dann irgendwann ein. Und dann haben wir tatsächlich eine gespaltene Gesellschaft. Wenn wir aber über die Ängste reden, die drunter liegen, glaube ich, kommen wir einen Schritt weiter. Und die sind ja oft irrational. Also dann wird eben argumentiert, die, die da kommen, die kriegen viel mehr Geld als wir. Bürgergeld ist doch geringer als das, was die Geflüchteten bekommen. Dann kann man einfach sagen, das ist nicht so, das stimmt nicht. Rein faktisch kann man die Zahlen auf den Tisch legen und sozusagen diese Irrationalität dieser Ängste sicher mit Sachargumenten begegnen. Aber darunter, glaube ich, ist es wichtiger, diese Ängste ernst zu nehmen, um sie erst einmal in einen Raum zu geben. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung.
Mut zur Angst, sagt Andres Feil.
Zur Angstüberwindung.
Wir haben uns für unsere Sendung und den Podcast Studio 9 der Tag mit kleine Rubriken ausgedacht. Da geht es vor allem um Alltagsbeobachtungen von unseren Gästen. Und der Gast darf sich, wenn er Lust hat, eine raussuchen. Und mein heutiger Gast Andres Feil hatte Lust. Er hat sich für die Rubrik Die Welt vor meinem Fenster entschieden. Herr Feil, wie sieht denn die Welt vor Ihrem inneren Fenster jetzt momentan im Studio, aber die, die Sie sich rausgesucht haben, aus?
Ja, die ist nicht direkt vor meinem Fenster. Die ist... Da muss ich schon einen kleinen Spaziergang machen, wenn ich in der Uckermark bin. Es ist eine Erfahrung, die für mich sehr schmerzhaft war. Ein See, der Kölpinsee, der ist nicht weit von Ringenwalde entfernt. Und das ist ein See, wo ich noch vor 2 Jahren geschwommen bin, wo gerade im Herbst, Winter manchmal 100, manchmal 200 Gänse so ein Nachtlager aufschlagen. Also man sieht dann so in der Dämmerung, wie sie reinfliegen in Kreisen und dann langsam auf diesem See landen. Das ist immer ein schöner, feierlicher Moment. Ja, und ich war jetzt vor kurzem wieder an diesem See und den gibt's nicht mehr. Es ist also nur noch eine Lache. Das heißt, die Gänse verlieren ihr Nachtlager und ganz viele Fische sind wohl verendet. Und das ist für mich wie so ein Sinnbild für die, ja, die, der Klimawandel ist nicht irgendwo, er ist hier und er ist mit dramatischen Folgen hier angekommen. Das heißt, nicht nur, weil ich jetzt einen Ort, wo ich gerne geschwommen bin, verloren habe, sondern eben ein ganzes Biotop, also da, wo Wasser ist, ist jetzt so eine braune, lehmige Fläche und in der Mitte noch so eine größere Pfütze. Und das ist so stellvertretend und das hat sich sehr eingraviert in mir, dieses Bild.
Mich lässt das auch denken an diese Drohnenbilder, die wir viel in den Nachrichten sehen von vertrocknetem Wald, wo dann so rübergeflogen wird und man sieht wirklich, da ist wenig Leben noch. Ich finde es verrückt, dass trotzdem oft auch, wenn es um die Natur geht, auch um die Klimakrise, dass da auch vieles mit schönen Naturbildern bebildert wird. Und ich war am Wochenende zum Beispiel auf einer Preisverleihung, da ging es um den Umweltpreis und die wurde von einer Werbeagentur visuell gestaltet. Da hat man sehr viele fette Ähren gesehen, grüne Pflanzen, also genau das Gegenteil von dem ausgetrockneten See, den Sie da jetzt gerade erwähnt haben. Und das hat ja auch die Berechtigung, die Schönheit der Natur zu zeigen. Ich bin da nur immer hin und her gerissen. Was ist denn aus Ihrer Sicht zielführender, um Menschen auch zu überzeugen, dass die Klimakrise real ist? Ist das der ausgetrocknete See oder brauchen wir eben auch diese grünen, üppigen Wälder immer noch als Bild?
Ich glaube, wir brauchen beides, um den Verlust, die Differenz fühlbar zu machen. Geht es auch nicht nur um Bilder, sondern es geht eigentlich um unmittelbare Erfahrung. Das heißt, ich würde mir einfach wünschen, dass Schulklassen zum Beispiel, dass der Unterricht draußen stattfindet und dass diese Erfahrung, was es bedeutet, in einem Wald zu sein, wo eben der Borkenkäfer ganze Areale von Wald zerstört hat, wo Kinder da durchlaufen und sich das anschauen. Und dann wird die Notwendigkeit, etwas zu tun und die Frage, wo kann ich anfangen, mit einer anderen Dringlichkeit gestellt, als wenn ich nur Bilder davon liefere und sei es jetzt im idealisierten Zustand, wie die Natur mal war, sozusagen die Traumbilder, diese Normalität, die wir verloren haben und eben dann die anderen Bilder, nämlich die der Zerstörung und einer kranken und vernichteten Natur. Wir brauchen beides und wir brauchen immer die unmittelbare sinnliche Erfahrung. Natürlich auch die positive. Also es gibt ja Menschen, die einfach, indem sie in einem noch gesunden Wald spazieren gehen, die danach sagen, ja, es geht mir besser. Ja, und das ist natürlich eine ganz auch elementare Erfahrung. Aber das ist immer die sinnliche Erfahrung der unmittelbaren Begegnung.
Haben Sie denn schon einen Ersatzort gefunden für den Kölpinsee, den Sie da als sinnlichen Ort für sich entdeckt haben?
Ja, also es gibt ja noch Seen, die nicht ausgetrocknet sind, die einfach tiefer sind. Und ich nenne das immer Spazierenschwimmen im Sommer, ist für mich immer so ein Moment des Loslassens. Das heißt, es geht nicht um jetzt einen sportlichen Ehrgeiz, aber ich schwimme manchmal dann eine Stunde, anderthalb an den Ufern entlang und beobachte und sehe und da fällt vieles dann von mir ab. Und das sind einfach, in dem Sinne ja genau, wie Sie es beschreiben, das ist dann durchaus, gibt es ja noch die Orte, die einen auftanken lassen. Und die gilt es natürlich jetzt unbedingt zu verteidigen.
Bei einem Unfall zu Beginn der Woche in Berlin hat ein LKW eine Radfahrerin erfasst und überrollt. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr ist dann verzögert am Unfallort eingetroffen, wahrscheinlich weil es auf der A100 im Stau stand. Und die A100, die wurde zu diesem Zeitpunkt von KlimaaktivistInnen der letzten Generation blockiert. Jetzt läuft die Diskussion, ob diese Art des Protests in Ordnung ist und war, sehr heiß. Die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin Renate Künast hat jetzt gesagt, dieses Vorgehen führe in eine Sackgasse und führe dazu, dass der Kern des Problems nicht mehr diskutiert wurde. Zu Gast ist heute Mittag bei mir der Filmemacher Andres Feil. Geben Sie ihr Recht?
Also ich glaube, dass auch dieser Einwurf von Renate Künast zu kurz greift. Also ich glaube, erstmal geht es um eine Versachlichung, dass wir nochmal ganz nüchtern draufschauen, was ist eigentlich passiert. De facto gibt es jetzt Ermittlungen gegen zwei der Klimaaktivisten. Es gibt sehr klar definierte Straftatsbestände, Nötigung und eben die Behinderung von Rettungskräften. Das heißt, es wird zu einem Verfahren kommen. Und ich finde es erstmal wichtig, genau hinzuschauen, dass es jetzt auch entlastende Motive möglicherweise oder Hintergründe in diesem Verfahren berücksichtigt werden. Beispielsweise die Frage Rettungsgassen. Ja, warum haben eigentlich die Autofahrer, die grundsätzlich, sobald sich ein Stau bildet, sind sie verpflichtet, eine Rettungsgasse freizumachen? Das ist aber nicht passiert. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass zumindest jetzt die Aktivisten und Aktivistinnen sehr klar formuliert haben, sie wären jederzeit bereit, diese Rettungsgasse innerhalb dieser kleinen Gruppe dann so freizumachen, dass ein Rettungsfahrzeug, was eben vorneweg dann durchgeschleust wird durch den Stau, dann auch von den Blockierern nicht aufgehalten wird. Das finde ich insofern wichtig, weil diese Diskussion so irrational hochkocht und jeder oder ganz viele, auch medial, Gesetzesverschärfungen fordern, dass es nicht ausreicht, dass wir seriell die Straftäter sofort in Schnellverfahren verurteilen und so weiter. Und ich glaube, was zugestellt wird, ist nicht nur die Frage einer größtenteils eben unbefriedigten Klimaschutzpolitik. Man sieht es ja gerade, siehe FDP, Lindner hat jetzt gefordert, dass weiter fossile Brennstoffe gefördert werden sollen, Gas mit dem Fracking-Verfahren, ja, also wo ich mich frage, gar nichts gelernt. Dass es also einen Anlass gibt, dass es Gründe und Motive gibt für diese Art von Protest und dass wir draufschauen müssen, warum tun sie das, auch wenn sie übers Ziel hinausschießen. Sie wollen diesen Kokon von Verleugnung, von Verdrängung, von einem weiter so unterbrechen und das finde ich absolut nachvollziehbar.
Trotzdem übertreten die Aktivistinnen und Aktivisten da ja Gesetze. Sie haben das jetzt schon angesprochen. Es gibt verschiedene Stimmen, die fordern da, dass eben auch zum Beispiel die Gesetze, die es gibt, schon angewendet werden. Also Bundesjustizminister Marco Buschmann hat da verschiedene Szenarien genannt. Wer Kunstwerke bewerfe, könne sich nach Sachbeschädigung strafbar machen. Eine Straßenblockade könnte als Nötigung bestraft werden. Und wenn eben Rettungswagen nicht durchkämen, dann könnte da auch eine Strafbarkeit wegen fahrlässiger Körperverletzung in Betracht kommen. Wie soll ich sagen? Ja, ist die Forderung schwingt ja auch mit bei vielen, bei den Polizeigewerkschaften, wo es um härtere Strafen geht, weil eben die Aktivistinnen und Aktivisten doch auch relativ bewusst in Kauf nehmen, dass da Menschen zu Schaden kommen.
Also ich glaube, das Problem ist ein tieferes. Es geht ja hier um eine Aufmerksamkeitsökonomie und die Frage, die mich dabei beschäftigt, ist ja die Eskalation. Ich bekomme ja nur dann Aufmerksamkeit, wenn ich weiter eskaliere. Das heißt, im Moment, glaube ich, ist es so, dass einfach die Gesetze vollkommen ausreichen. Ja, es gibt Straftatsbestände, wenn die tatsächlich erfüllt sind, wenn die anderen Motive und mildernden Umstände berücksichtigt werden, dann wird es abgewogen und es gibt ein hoffentlich faires Urteil. Da muss nichts verschärft werden. Die entscheidende Frage ist ja, wie es weitergeht. Also welche Art von Eskalation muss folgen, um weiter in der Aufmerksamkeit zu bleiben? Und da ist meine Sorge, dass eben eine Klimaschutzbewegung weiter eskaliert, dass sie dann auch weiter kriminalisiert wird. Und dann wird es gefährlich, glaube ich, für beide Seiten, weil die eigentliche Debatte dann tatsächlich zugestellt wird.
Es gibt ja auch schon Forderungen in diese Richtung. Es gibt einen schwedischen Humangeografen, Andreas Malm, der provoziert auch gerne bei diesen Klimakrisenthemen. Der hat ein Buch, das heißt, wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Und da vertritt er die These, dass es eben diese Eskalation braucht, um die Förderung fossiler Brennstoffe zum Stillstand zu bringen. Und er sagt darin, dass man mit den Körpern, mit allem, was zur Verfügung steht, mit dem eigenen Handeln, da wirklich was dagegen werfen muss. Und ich kann mir nicht helfen, das klingt schon auch, weil wir gerade bei dieser weiteren Eskalation waren, versteckt oder vielleicht noch nicht mal so versteckt nach einem Aufruf zu Gewalt. Und das ist dann schon eine Grenzüberschreitung, wo wir uns als Gesellschaft, finde ich, schon fragen müssen, ist das dann noch okay?
Also ich glaube, es geht darum, erstmal gesellschaftlich gemeinsame Ziele zu formulieren und dann die große Herausforderung, die Verteilungsgerechtigkeit bei der Umsetzung dieser Ziele, weil das bedeutet ja immer Verzicht. Und wer bezahlt den Verzicht? Ja, sind es Arbeitnehmer, die ihre Stelle verlieren, oder sind es diejenigen, die ohnehin sehr viel zum negativen Klimavernichtung beitragen, weil sie sehr viel Geld verdienen und dementsprechend auch viel zu den Belastungen beitragen? Wie kann das moderiert werden? Und ich glaube, wenn es erstmal klar ist, welche Ziele gesetzt werden müssen und dann ein Wir entsteht, wie diese Ziele umgesetzt werden können, und das ist ein sehr schmerzhafter Prozess und ein sehr konfliktreicher Prozess, dann ist es eher möglich, als wenn eben die Ränder eskalieren und dann kriminalisiert werden und damit isoliert werden. Das sehe ich auch mit einer gewissen Sorge. Aber bislang, und deswegen würde ich da erstmal sagen, ruhig jetzt eben nicht weiter mit aggressiver Werbe dann auf die Aktivisten, Aktivistinnen einzuprügeln, sondern mit einer gewissen Gelassenheit drangehen und sagen, es gibt Gerichte, es gibt Gesetze, es wird ermittelt. Und ansonsten lasst uns fokussieren auf die Fragen, die eigentlich aufgeworfen sind. Und die Frage, wie wir mit dieser massiven, dem Grundrecht auf Verdrängung, was man ja niemand nehmen kann, wie wir mit diesem Grundrecht auf Verdrängung umgehen, weil es tatsächlich dazu führt, dass die Politik eben so zaghaft und zögerlich nicht die richtigen Schritte unternimmt. Immer im Auftrag von fiktiven Menschen in diesem unserem Lande, also sprich den Wählerinnen und Wählern. Und das gilt es zu durchbrechen.
Andres Feil, Filmemacher und Autor hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Sehr gerne.